Jetzt schauen wir mal. Ich habe gesagt, es geht um ganz kleine Dinge und trotzdem kann man an ihnen vieles ersehen. Es ging in Baden-Württemberg unter anderem um die sogenannte Steinkühlerpause in der letzten Tarifauseinandersetzung, Heinz.
Ja, das ist eine Spezialität des Tarifbezirks Nordwürttemberg-Nordbaden, der IG Metall. Dort war diese letzte Tarifauseinandersetzung, die jetzt beigelegt ist, noch um eine andere Abteilung bereichert. Die Unternehmer verlangen die Beseitigung einer bestehenden Tarifvereinbarung, die dort für Bandarbeiter Folgendes festlegt. Zitat Frankfurter Rundschau: 5 Minuten Erholungszeit in der Stunde, auch Steinkühler oder Akkordpause genannt, und eine ebenfalls bezahlte persönliche Bedürfniszeit von 3 Minuten, ebenso als Verteilzeit oder Pinkelpause namhaft. Soweit das Zitat aus der Rundschau. Wir nehmen zur Kenntnis, unter dem Regime der Lohnarbeit ist sogar das Bedürfnis, dass der Mensch mal zum Schiffen muss, alles andere als eine Selbstverständlichkeit, sondern die Frage, ob er das auch darf. Und ob er das darf, ist alles andere als selbstverständlich, bloß weil er das Bedürfnis hat. Sondern da muss eine Gewerkschaft drum streiten und am Ende ist es allen Ernstes ein Vertragsgegenstand, ob der Mensch in der Arbeitszeit zum Schiffen darf. Und nach der maßgeblichen Auffassung der Unternehmerschaft sind solche Sorten Pausen, wo der Arbeiter sich mal von der Arbeit ausruht, ein durch nichts zu rechtfertigender Schnickschnack. Das ist der Standpunkt des Unternehmers zur Steinkühler- oder zur Pinkelpause. Steinkühlerpause benannt nach einem früheren IG Metall-Vorsitzenden, unter dessen Ägide das seinerzeit in Nordwürttemberg-Nordbaden ausgemacht worden ist. So, die Frankfurter Rundschau hat Feldforschung betrieben in der Fabrik und wie sich dort diese Steinkühler und die Pinkelpause ausnehmen und war in der Mannheimer Fabrik des Traktorenherstellers John Deere und hat dort die Meinungen der Bandarbeiter zu diesen Pausenregelungen da eingesammelt und getreulich wiedergegeben. Zitat, Rundschau vom 18.04. Ohne beide Arbeitsstopps, versichern die Männer, sei der Alltag im Akkord nicht zu bewältigen. Wir müssen hundertprozentig und präzise funktionieren. Nicht eine Schraube darf fehlen, sagt Durm. Den technischen Notaus und damit Stillstand der Produktion zu verursachen, nur weil der Magen schmerzt oder die Blase drückt, wäre ein GAU, den die Männer mit allen Mitteln vermeiden. Gerade deshalb seien die beiden bezahlten Pausen so wichtig, betonen sie unisono. Zitat Frankfurter Rundschau, Ende. Ja, liebe Kollegen von John Deere, ich bin überhaupt nicht glücklich mit eurer Kommentierung der Notwendigkeit der Pinkelpause oder der Akkordpause. Mir fällt auf, ihr begründet die Notwendigkeit dieser Pause damit, dass ihr in dieser Fabrik dazu verdonnert seid, hundertprozentig und präzise zu funktionieren, ohne irgendeinen Fehler machen zu dürfen. Ja, das wird schon so sein. Das passt zum Regime des Kapitals über die Fabrik. Aber ist es denn vom Standpunkt der Arbeiterschaft aus wirklich bekömmlich, zu sagen, jawohl, das wollen wir auch. Das, was wir müssen, das machen wir uns gewissermaßen zum Inhalt unseres Willens, das auszuhalten. Hundertprozentig und präzise funktionieren. Und weil wir das wollen, deswegen sind wir auf diese Pausenregelung auch ganz notwendig angewiesen. Und wenn uns die weggenommen wird, dann steigt eventuell die Fehlerquote. Hey Leute von John Deere, ich finde, das ist eine ziemlich verkehrte Stellung zu diesem Zeug. Ihr seht doch, das wird euch doch nicht gedankt, euer Wille zum Aushalten und zum Funktionieren, sondern die Unternehmerschaft, die entnimmt diesem eurem Willen zum Aushalten und zum Funktionieren ganz was anderes. Das seht ihr doch gerade. Euer Wille zur Dienstbarkeit ist für die Fabrikanten ein klares Indiz, dass man euren Willen noch weiter strapazieren kann und zum Beispiel fürs Fehlervermeiden am Band haftbar machen kann, auch ohne bezahlte Pausen. Kapitalisten, da solltet ihr euch lieber nichts vormachen. Kapitalisten stehen nämlich von Berufswegen auf folgendem Standpunkt. Sie sind ja die Käufer der Arbeitskraft, haben nach der Seite hin auch ein Recht auf jede Sekunde der eingekauften Arbeitszeit und umgekehrt jede Rücksichtnahme auf das Bedürfnis des Verkäufers der Arbeitskraft, das seid in dem Falle ihr, Bandarbeiter von John Deere, jede Rücksichtnahme auch bloß auf das Pinkelbedürfnis von Bandarbeitern, sehen Unternehmer ganz berufsborniert als einen einzigen Betrug an der Unternehmerschaft an. So stehen schon wieder sogar an diesem Kram mit der Pinkelpause Interesse gegen Interesse. Aufgestellt ist das Interesse an Profit aus Arbeit, aus Profit aus Mehrarbeit, aus Profit aus 5 Minuten unbezahlter Pause. Das steht gegen das Interesse, mit Lohn über die Runden zu kommen, dabei das eigene Interesse zu wahren. Und die Pinkelpause ist ein 1A-Beispiel dafür, dass diese beiden Interessen wirklich gegeneinander stehen und unvereinbar sind.
Ja, und irgendwie, ich weiß nicht, ich komm nicht umhin, ich muss an so einer Stelle an ein hochbetagtes Buch denken, das aber irgendwie offensichtlich keinen Grünspan und keinen Staub angesetzt hat. Die Ausführungen erinnern mich ein bisschen daran, was ich mal bei Karl Marx gelesen habe, in seinem Buch Das Kapital, in dem Kapitel Der Arbeitstag. Da sind Dinge drin benannt, da fühle ich mich gerade durch die Ausführungen von vorher ziemlich dran erinnert. Und dieses hochbetagte Buch ist scheinbar auch ein hochaktuelles Buch, muss ich feststellen. Der Marx zitiert darin Berichte englischer Fabrikinspektoren, die seinerzeit von der Regierung losgeschickt wurden, um die Einhaltung der Gesetzeslage bezüglich Arbeitstag, Arbeitszeiten und so zu überprüfen. Und da will ich mal ein kurzes Zitat draus kundgeben. Zitat: Diese kleinen Diebstähle des Kapitals an der Mahlzeit und Erholungszeit der Arbeiter bezeichnen die Fabrikinspektoren auch als Mausereien von Minuten oder Wegschnappen von Minuten. Man sieht, in dieser Atmosphäre ist die Bildung des Mehrwerts durch die Mehrarbeit kein Geheimnis. Klar, das mal so angeguckt und in der Tat, erinnert einen ja schon sehr an die Ausführung von gerade, ein Unterschied fällt einem natürlich auch auf. Der liegt darin, seinerzeit, ein Diebstahl nennt der Marx das, nennen die Fabrikinspektoren das, seinerzeit war das tatsächlich etwas, da haben die Kapitalisten dieses, wir wollen noch mehr Arbeit möglichst, also aus unseren Leuten rausholen, wir dulden keinen Stillstand, wir dulden keine Pausen, wir wollen, dass die arbeiten, 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 weil nur so kommt unser schöner Gewinn zustande, dass das ein Verstoß gegen ein Gesetz war, auf dessen Einhaltung und Überprüfung diese Inspektoren drängen sollten. Heutzutage, muss man sagen, es übertritt dann, so wie es hier verhandelt wird, kein Gesetz, was mit dieser Pause passiert, weil eben Gewerkschaften und Unternehmer als Tarifpartner, wo sie doch eigentlich nur Gegensätze haben, als Tarifpartner da wieder ein Stück Verhandlungsmasse über proletarisches Leben, über die Zeit der Lohnabhängigen haben, dass sie da wieder etwas vereinbaren können und müssen. Darüber, wie geht's denn jetzt zu? Gestehen wir denen noch eine Pause für eine Mahlzeit, eine kurze Erholung, weil die Akkordarbeit so unglaublich fordernd ist, oder eben eine Pinkelpause als Bezahlte, als das gehört schon dazu, das brauchen die auch bei ihrem Arbeitstag. Können wir uns darauf einigen? Heute, das stellt das Beispiel John Deere relativ klar, stehen Kapitalisten auf dem Standpunkt, das können sie einfach nicht mehr ertragen. Dass sie ihre Arbeiter rannehmen, ja, das muss schon sein. Aber dass die dann auch noch regelmäßige Pausen davon, um diesen Stress, um diese Beanspruchung auch aushalten zu können, dass sie mal aufs Klo rennen können, dass sie da auch noch sozusagen Geld für kriegen sollen, nein, das ist nicht einsichtig. Da wollen sie mit ihrem Ansprechpartner, den besonnenen Gewerkschaften, denen das Wachstum dieser Wirtschaft doch so am Herzen liegt, weil sie sagen, nur so können unsere Leute überhaupt zu etwas kommen, da haben sie einen Ansprechpartner, mit dem sie dann festlegen können, was damit passieren soll. Die Tarifautonomie erweist sich also hier als ein wunderbares Mittel von zwei Parteien, die vom Staat darauf verpflichtet sind, naja, zum Wohl der Wirtschaft, die unser aller Wohl ist, müsst ihr euch zusammenraufen. Also ein Interessengegensatz von Arbeitnehmerseite kommt nicht so sehr in die Tüte. Das ganz wunderbar dann sozusagen noch das letzte Stückchen Leben und Arbeiten von abhängig Beschäftigten doch irgendwie zum Verhandlungsgegenstand werden kann, zu dem sich Unternehmer dann halt sagen, nein, bitteschön, das kommt mir nicht in die Tüte. Und da muss ich sagen, Hut ab, das ist etwas, da stellt sich mir schon wieder raus, bei der Entlohnung, beim Arbeiten und wenn es ums Pinkeln geht, immer da entdeckt, dass der Unternehmerstand in seinen abhängig Beschäftigten eine Last, wenn sie nicht pausenlos rund um die Uhr hochleistungsmäßig für sie in den Ring steigen.
Ja, so ist es offensichtlich mit dem kleinen Geschäft, ne? Wie man so sagt. Das kleine Geschäft, da sagt man, sollen Sie doch mal nicht anspruchsvoll sein. Es sind doch wirklich nur Kleinigkeiten, dass man mal eine kleine Pause macht. Ja, und der eine oder andere, der braucht das eben. Und hoppla, bei der ganzen Sache bemerkt man eins. Wenn das Geschäft das Prinzip des Arbeitens ausmacht, dann bestehen Unternehmer darauf, dass alles, was sie aus der Arbeitskraft, aus den Arbeitenden herausholen können, ihr gutes Recht ist. Diese Gesellschaft ist dazu eingerichtet, dass diejenigen, die die Arbeit bezahlen, den alleinigen Gewinn daraus ziehen. Die, die bezahlt werden, müssen knapp gehalten und möglichst intensiv ausgenutzt werden. Selbst die kleinen Pausen werden dort nur daraufhin betrachtet, sind sie wirklich notwendig, damit unser Produkt, nämlich das Produktgewinn, herauskommt. Ja, wenn sie dafür notwendig sind, dann haben manche Unternehmer auch durchaus Verständnis. Genau, dann machen wir auch regelmäßig 2 Minuten Pause, aber dann auch alle Halle husch husch, ne? Jetzt mal das kleine Geschäft gemacht. Weil es aufs große Geschäft eben ankommt, nämlich auf das Geschäft der Unternehmer. Auf das Geschäft, das heißt, es ist unumgänglich, dass unser Interesse das einzig Beherrschende in der Gesellschaft ist. Darum müsst ihr in allen Lebensbedingungen euch diesem Geschäftsbedürfnis des Unternehmens anpassen. Das ist die Botschaft, die selbst der Streit um kleine Pausen uns verrät. Naja, und die Kleinigkeiten, die kleinen Zeiteinheiten, die haben ja in letzter Zeit eine größere Rolle gespielt. Ich habe auch einmal bei Marx nachgeguckt und habe ein kleines Zitat gefunden. Da hat ein Unternehmer zu einem Mann von der Gewerbeaufsicht vor 150 Jahren gesagt, wenn Sie mir erlauben, täglich nur 10 Minuten Überzeit arbeiten zu lassen, stecken Sie mir jährlich 1000 Pfund Sterling in meine Tasche. Zeitatome sind die Elemente meines Gewinns. Tja, so damals dieser, man hat es nachlesen können, es war ein respektabler Fabrikherr. Heutzutage sagt das keiner einfach so. Heutzutage wird anders geredet. Heutzutage, wo 10 Minuten länger arbeiten in einer großen Fabrik in Millionen Euro gemessen werden und nicht mehr in Pfund Sterling, da hat man in der Öffentlichkeit ganz andere Aussagen. Da hat man zum Beispiel anlässlich des Verdi-Streiks gehört, was, die wollen nicht 18 Minuten länger arbeiten, 18 Minuten mehr Arbeitszeit am Tag, da macht man so einen Zirkus drum, die werden sich ja wohl anpassen müssen, alle arbeiten schon länger. Diese Logik. Die einen lasse ich schon länger arbeiten, dann sollen die anderen auch länger schaffen, dann kann ich mich wieder darauf berufen, dass die einen doch schon viel, viel länger arbeiten. Diese Logik des Kapitals, ich hole aus der Lebenszeit der Leute möglichst viel Arbeitszeit heraus, weil das macht das Unternehmen reich und schafft Gewinn. Und Gewinn, das ist eben die Reichtumssumme und Geldsumme auf Seiten der Unternehmer, mit denen die Arbeitnehmer nur in einer Hinsicht zu tun haben, nämlich sie sind davon ausgeschlossen, dürfen ihn aber erarbeiten. Nun ja, diese Summe kommt also zustande dadurch, dass man eben auch auf diese kleinen Minuten achtet. Und die Gewerkschaften, naja, die Gewerkschaften, die überlassen es manchmal sogar den aufmerksamen Briefschreibern zu sagen, ja, wenn es nichts ausmacht, 18 Minuten, dann könnten doch auch die Arbeitgeber auf die 18 Minuten verzichten. Nein, das ist natürlich ein völlig unangemessener Standpunkt in dieser unserer Republik. Nein, hierzulande gilt es als ganz natürlich, dass die Interessen derjenigen, die arbeiten und fürs Dienstleisten vorgesehen sind, dass deren Interessen eben nicht gültig als gültiges Interesse dieser Gesellschaft dastehen, sondern das Entscheidende, das einzig gültige Interesse in dieser Gesellschaft ist, Gewinne machen, den Staat so einrichten, dass er zum Gewinne machen taugt, dass er immer mehr zum Gewinne machen taugt, dass die Stellung Deutschlands mit einer Vergrößerung der Gewinne steigt, was damit zusammenhängt, und das wird ja offen gesagt, den Leuten kann es auf Dauer, wenn wir immer produktiver, wenn wir immer gewinnträchtiger werden, nicht mehr so gut gehen wie in der Vergangenheit. Also eine Gesellschaft, die von vornherein darauf besteht, wenn es mal Zeiten gab, als noch nicht so intensiv wie heute gearbeitet wurde, als wo man die Arbeitszeit verkürzt hat. Diese Zeiten sind vorbei. Heutzutage wird den Leuten gesagt, eure Lebenszeit ist nur dafür da, dass ihr sie nützlich verbringt. Ob die Rente bis 67, also Rente erst ab 67, arbeiten bis 67, Verlängerung der Arbeitszeiten, all das ist etwas, was den Unternehmern richtig Entlastung bringt, euch Belastung. Und wenn es den Unternehmern Entlastung bringt, dann Entlastung bei dem, was sie zahlen müssen, nämlich etwas abdrücken für euren Lebensunterhalt. Das ist eine Beschränkung des Gewinns und so ist die Republik eingerichtet. Und wer jetzt sagt, naja, es ist eben so, der muss sich fragen, dieser Realismus ist doch sehr schädlich. Dieses natürlich, so ist es, heißt ja, dann muss es wohl auch so bleiben. Da muss man sich nach allem richten. Dieser Realismus lässt sich ja gerade auf alles ein. Dieser Realismus ist schädlich, weil er sich nicht klar macht, dass alles, was wir jetzt hier sagen und was nicht unbekannt ist, dass dies alles eben nicht eine dumme Ausnahme, ein eigentlich gar nicht passend zu diesem System ist, sondern das Prinzip von diesem System. Auf den Marktplätzen der Republik wird heute auf DGB-Veranstaltungen überall verkündet, eigentlich könnte diese Republik eine so schöne Heimat für bescheidene Arbeitnehmer sein, die ja auch gar nicht groß stören wollen, sondern nur so viel haben wollen, wie gerade noch ihre Würde hergibt. Also keine Billigstlöhne, sondern, naja, Löhne, die irgendwie gerade so über dem Würdelevel liegen, ne? So, wenn eine Gewerkschaft sich so aufstellt und sagt, das müsste doch eigentlich alles gehen, dann ist das das Dementi von dem, was in diesen Auseinandersetzungen um Pinkelpausen, um 18 Minuten bei Verdi, um variable Bestandteile der Bezahlung und so weiter alles drinsteckt. Nämlich konsequent wird durchgesetzt, im Kapitalismus kann Rücksichtnahme auf die Arbeitnehmer nur dann überhaupt um sich greifen, wenn es gerade den Unternehmer nützt und nur in dem Maße. Also keine Rücksichtnahme, also vollständige Einrichtung dieses gesamten gesellschaftlichen Lebens auf die Bedürfnisse nach Profit, Rentabilität, Gewinn, wie immer man das nennen mag. Und darunter sind alle Leute subsumiert. Und wenn Sie sagen, so ist es eben, dann müssen Sie sich damit rumschlagen, dass Ihr ganzes Leben dann auch genau so eingeteilt wird. Dass Ihr ganzes Leben dann Arbeit ist, und zwar Arbeit für fremden Gewinn. Dass Ihr Leben dann darin besteht, dass Ihre Lebenszeit auch dafür vernutzt wird. Und wenn man dann die Arbeitszeit verlängert, und die Arbeitszeit wird derzeit überall verlängert, dann kommt es dazu, dass die Jungen, die sagen, naja, mir macht das doch nichts aus, das bisschen, die paar Minuten, dass die bald genauso alt aussehen wie die Älteren. Jetzt ist es ja nicht nur so, dass 18 Minuten hier, eine halbe Stunde da an tariflicher Arbeitszeit verlängert wird, sondern der Arbeitsmarkt bietet ja auch andere Schönheiten. Zum Beispiel derzeit sehr aktuell der Umgang mit Überstunden, Heinz.
Ja, vorhin waren doch diese englischen Fabrikinspektoren von vor 150 Jahren zitiert worden bei uns. Die haben angeprangert, die kleinen Diebstähle an der Arbeitszeit, also an der Lebenszeit von Lohnarbeitern, die Fabrikanten sich zu Schulden kommen lassen. Und siehe da, wenn man heute die Zeitung liest, man stellt fest, auch so etwas ist heute nicht unmodern. Ich zitiere die Frankfurter Rundschau vom Grünen Donnerstag. Überschrift: Überstunden seltener bezahlt. Text: Für Vollzeitbeschäftigte in Westdeutschland ist der Anteil der Bezahlten an den gesamten Überstunden von fast 50% zu Anfang der 90er Jahre auf 15% im Jahr 2005 gesunken. Das erklärt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Vollzeitbeschäftigte arbeiten pro Woche im Schnitt 2,5 Stunden mehr als vertraglich vereinbart. Zitat Ende. Ja, da geht's zu. Das ist also diese Zustände, die in dieser Zeitungsmeldung da beschrieben werden, verdanken sich einerseits dem Siegeszug der sogenannten Flexibilisierung der Arbeitszeit. Das ist ja der neumodische Schlager. Weil mit Flexibilisierung der Arbeitszeit ist, und zwar ganz legal und vollkommen ohne Diebstahl, schon eine ganze Menge von Überstunden fortgefallen. Das heißt, das war jetzt eine saublöde Ausdrucksweise. Natürlich ist nicht die geleistete Stundenzahl und die geleistete Arbeit fortgefallen, aber die Bezahlung ist fortgefallen, weil unter der Überschrift Flexibilisierung der Arbeitszeit darf man ja Überzeiten, geleistete Überzeiten, mit weniger geleisteter Arbeit zu anderen Zeiträumen verrechnen, sodass am Ende ein rechnerischer Durchschnitt von zum Beispiel 35 Stunden festgestellt werden kann, wie es der Tarifvertrag vorsieht. Und das, was früher Überstunden Zuschläge gewesen sind, ist auf die Art und Weise schon mal von der Zahlungspflicht befreit. Jetzt weiß jeder, dass in vielen Betrieben massig solche angehäuften Zeitguthaben ersatzlos verfallen, wenn nämlich der Ausgleichszeitraum überschritten worden ist und auch kein Ausgleich in Geld erfolgt. Das ist eine Methode, wie die obigen Zustände zustande gebracht worden sind. Oder diese Zustände, dass Überstunden verlangt, aber nicht entgolten werden. Die werden heute herbeigeführt, einfach auf Geheiß der Firma. Die ordnet das an und verlässt sich darauf, dass von ihren lieben Mitarbeitern dazu schon niemand Nein sagen kann. Und es tut mir sehr leid, aber ich muss auch an der Stelle wieder drauf zu sprechen kommen, auch für diese Zustände liegt ein Fehler der Gewerkschaft zugrunde. Die Gewerkschaft ist doch immerhin der Zusammenschluss der Arbeiter, die zumindest zeitweise ihre für sie schädliche Konkurrenz untereinander beiseite legen und als Kollektiv, als Betriebskollektiv oder als Branchenkollektiv den Unternehmern bessere Arbeitsbedingungen abringen. Wenn eine moderne Gewerkschaft sozialpartnerschaftlich standortbeflissen, wie die DGB-Gewerkschaften von heute, so verfahren, hatten wir vorhin, dass sie das Gewinninteresse ihres Tarifgegners zu der unbedingt zu berücksichtigenden Grenze, Leitlinie und Maßstab für den Lebensunterhalt ihrer Mitglieder erklärt und auf die Art und Weise den Lebensunterhalt ihrer Mitglieder saumäßig schlecht bedient, dann trägt sie dazu bei, dass diese ihre Mitglieder für ihr persönliches Vorankommen im Betrieb ja geradezu verdonnert werden, sich für dieses persönliche Vorankommen im Betrieb auf ihr persönliches Konkurrenzieren zu versteifen. So werden aber alle Mitglieder einer Belegschaft, wenn jeder aufs persönliche Konkurrieren verdonnert ist, werden alle Mitglieder einer Belegschaft, jeder Einzelne für sich, besser erpressbar und die Firmen nützen die Konkurrenz unter ihnen gnadenlos aus. Und das übrigens passiert nicht bloß bei den Überstunden, die dann nicht mehr oder seltener bezahlt werden, sondern diese Dauererpressung auf einem Gebilde namens Arbeitsmarkt, die hat weitere Folgen, zum Beispiel für die Krankheit respektive Gesundheit der arbeitenden Klasse.
Ja, man sollte ja meinen, dass die Gesundheit der Leute durch solche Verhältnisse, wie wir sie hier beschreiben, unglaublich leidet und die Physis in Anspruch genommen wird. Und jetzt kann man aber feststellen, scheinbar irgendwie auf ganz wundersame Art und Weise nimmt die Gesundheit irgendwie der lohnabhängigen Leute erstmal zu. Zumindest, wenn ich der wiederum Frankfurter Rundschau, die haben wir uns ja heute mal genommen, wenn ich der glauben darf, die hat am 19.04. unter der Überschrift Krankfeiern ist vorbei Folgendes vermeldet. Mit durchschnittlich 12,7 Kalendertagen erreichten die krankheitsbedingten Fehlzeiten im vergangenen Jahr den niedrigsten Stand seit Beginn der statistischen Erhebung 1976, teilte der Bundesverband der Betriebskrankenkassen mit. Als wichtige Ursache für den insgesamt stetig sinkenden Krankenstand nannte die BKK-Sprecherin die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt und die damit einhergehende Angst vor Jobverlust. Mal ganz beiseite gestellt, dass die Rundschau in ihrer Überschrift diese Ideologie vom Krankfeiern da wieder aufleben lässt oder perpetuiert. Ja? Diese Idee von, naja, krank feiern, die Leute, die irgendwie ja mehr nicht wollen, als dass sie wirklich krank sind, deswegen nicht zur Arbeit wollen, kann man übrigens auch schon dran festhalten, dann muss es mit dieser Arbeit wohl auch so seine Bewandtnis haben, dass das eine ziemliche Last ist, wenn man das nicht will. Aber wurscht. Ja. In ihrer Überschrift lässt sie diese Ideologie über das Krankfeiern wieder aufleben. Und dann geht aber aus dem Artikel doch ganz etwas anderes hervor. Nämlich, der Grund dafür, dass weniger Tage als Krankheit anfallen bei denen, die arbeiten müssen, liegt mit Sicherheit nicht daran, dass die irgendwie jetzt alle wesentlich fitter als früher sind, dass es denen gut geht, deren Gesundheit irgendwie ins Unermessliche wächst, sondern ganz simpel und ganz brutal, dass sie Angst haben, wenn sie zu oft als krank fehlen, dass sie dann vom Unternehmen entlassen werden. Dass sie ihren Job verlieren könnten, wenn sie als einer, der es nicht bringt, der zu oft krank ist, dastehen würden. Die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt, also, die kann man sich dann, das sind ja irgendwie sehr schöne Worte, vielleicht mal so ganz, so versuchen klar zu machen, dass sie einerseits eben die Leute darauf verdonnert sind, dass sie, um leben zu können, um ihren Unterhalt bestreiten zu können, einen Arbeitsplatz brauchen. Mit all den Härten, die wir hier heute dargestellt haben, ist es eigentlich wirklich keine wunderbar angenehme, gemütliche Angelegenheit, sondern die bedeutet Hetze, die bedeutet Armut, die bedeutet einteilen müssen, die bedeutet Beschädigung der Physis, die bedeutet noch die Pinkelpause, ist nicht selbstverständlich, sondern muss erstritten werden. Auf der anderen Seite aber, und das weiß jeder, ist in diesen Verhältnissen, so schlecht sie dann sein mögen, hat dieses System, hat diese Gesellschaft immer noch eine schlechtere Alternative für die Leute bereit. Und das ist nämlich die, Lohnarbeiter sein mit einem Arbeitsplatz mag schlimm sein, aber als einer, der vom Lohn leben muss, gleich gar keine Arbeit zu kriegen, weil das Kapital sagt, dich brauche ich nicht. Das ist erstmal noch der viel größere Super-GAU. Dann ist erstmal kein Interesse an der Ausnutzung von allem da und damit auch kein Einkommen, das damit gestiftet wird. Damit ist klar, damit werden die Beschäftigten, damit werden überhaupt alle Mitglieder der Kasse, also der Klasse zwar gegeneinander aufgehetzt, für die Beschäftigten aber heißt es, wir reißen uns zusammen. Für die heißt es, wir müssen eben zusehen, wenn wir auf der Straße landen, ging es uns noch schlimmer, dass wir uns jetzt auch noch weitergehend verschlechternde Bedingungen anziehen, dass wir versuchen auszuhalten, was eigentlich nicht gut aushaltbar ist, dass wir versuchen, noch mehr zu leisten, obwohl wir eigentlich schon völlig ermattet und kaputt sind. Das heißt, ich muss mich immer noch ein bisschen mehr anstrengen. Ich muss etwas bringen, damit ich eben, naja, was nicht, damit ich nicht von meinem Unternehmer rausgeschmissen werde, als einer, der dann arbeitslos ist und in die ganzen Abteilungen des unglaublichen, luxuriösen sozialen Netzes fällt, das nämlich dann mit den ganzen Verwaltungskassen für die Armut, mit den ganzen Rechtslagen, die dann den Leuten aufgezwungen wird, die Existenz noch viel schlimmer zu gestalten vermag.
Ja, worauf du hinweist, das sind schon tolle Alternativen, ne? Die sich die Leute selber zurechtlegen, als wäre es etwas, was sie sich selber ausgesucht hätten. So etwas wie lieber krank schaffen gehen, als den Arbeitsplatz verlieren. Was sind denn das eigentlich für Alternativen, die man Leuten aufmacht? So krank bin ich ja nicht. So krank bin ich ja doch wirklich nicht, dass ich es nicht doch irgendwie schaffen würde, weil sonst schmeißt man mich vielleicht heraus. Leute, die nur Alternativen des Schadens haben, haben sie sich garantiert diese Gesellschaft nicht ausgesucht. Wenn sie sich dann so dazu stellen, als ob sie ganz schlau sich da den besten Weg zum Durchmogeln suchen, ja, lieber etwas angekränkelt zur Arbeit gehen, die eigene Physis dorthin tragen und, naja, eben dem Unternehmer anbieten, mach was aus mir. Naja, dann haben sie die Logik dieser Gesellschaft begriffen, aber leider verkehrt. Nämlich, sie tun so, als wäre es ihr Mittel. Und dass es ihr Mittel nicht ist, das kann man sehr leicht sehen. Übrigens, heutzutage so sehen auch die Kalkulationen von Leuten aus, die Jobsucher sind. Diejenigen, die meinen, sie möchten in dieser Gesellschaft endlich mal an einen Job ran. Also, die Jobsuchenden in dieser Gesellschaft, was machen die denn? Die werden gefördert, die werden als diejenigen, die genau wissen, was sich noch gehört, von den Medien auch vorangebracht, die Rundschau zusammen mit Rhein-Main-TV und Radio Main FM 95.1, liebe Kollegen vom Radio, schämt euch, machen eine Serie, wir bringen Bewerber an den Mann. Und da werden dann Leute gefragt, sag mal, warum sollte ein Unternehmen sie einstellen? Und dann darf jemand sagen, toll, mich sollte eine Firma unbedingt einstellen, weil ich mit dem Herzen bei der Sache bin. Ich mache die Sache gern aus dem Ganzen heraus, nicht nur halb. Ich bin sehr motiviert, trotzdem in der Lage, mich zu distanzieren. Außerdem habe ich eine sehr gute Auffassungsgabe, kann mit Leuten umgehen. Ich bin prädestiniert für Stellen, wo jemand benötigt wird, der gut organisieren kann, der auch auf Leute zugeht und Kontakte halten kann. Ja, ja. So ungefähr geht das in diesen Rundfunks zu und dann sagen die, was Tolles getan. Wenn man einen Moment Abstand nimmt und nicht sagt, war das nun eine gute Bewerbung? Denn so ungefähr möchte es ja der Jobberater haben. So wird es in den Trainings des Arbeitsamts herbeigebracht. Dann fällt auf, was denken die Leute heutzutage eigentlich, was man bringen müsste? Nicht eine kleine Besinnung auf das eigene Interesse, sondern etwas ganz anderes. Sie denken und sie handeln, so als ob es nur eins gibt, stromlinienförmig, sich dem Unternehmer anbieten, sagen, du kannst von mir alles verlangen, weil ich mach mich für alles zurecht. Ich will dir zu Dienste sein. Jetzt kann man sagen, naja, ist das nicht eine eklige Schleimerei? Nein, der moralische Punkt, der ist hier nicht der entscheidende. Natürlich ist es auch eine Schleimerei, die heutzutage in den Büros und Fabriken passiert. Nein, aber der Punkt ist gar nicht das Moralische, sondern es ist viel schlimmer. Wer sich so anbietet, wer sich so in die Konkurrenz hineinzwingen lässt, der wird auch hergenommen für alles. Der wird auch hergenommen und in Konkurrenz zu anderen ausgenutzt. Bei dem steht auch fest, ja, du hast das Glück, ein Arbeitsplatzbesitzer zu sein. Wie viel du von der Arbeit hast, das darfst du nicht mehr fragen. Du bist derjenige, der, wenn er einen Arbeitsplatz hat, sagen soll, arbeiten, das wäre es doch schon. Da könnte einem auffallen, dieses Hauptsache Arbeit ist überhaupt kein sicheres Einkommensmittel. Wenn man sich so darum bemühen muss als Arbeitnehmer, wenn man so falsch darum konkurriert, dass man sagt, ich mache alles für einen Arbeitsplatz, dann könnte einem doch auffallen, wenn man ständig so bedroht ist in der eigenen Existenz, dann ist der Arbeitsplatz doch gar nichts Tolles. Etwas, was man so leicht verliert, ist doch eine ganz beschissene Einkommensquelle. Das ist nicht Arbeitsplatz in dieser Gesellschaft, eure Einkommensquelle, sondern etwas, worüber Unternehmerschaft nach den eigenen Interessen verfügt. Das heißt, der Gesichtspunkt heißt nur, am Arbeitsplatz ist er rentabel und nicht, könnt ihr davon euch ein Geld verdienen und damit irgendwie halbwegs, ohne zu Schaden zu kommen, mit dem Arbeitsstress euch immer weiter vorarbeiten und euer Leben gestalten. Im Gegenteil, es ist so eingerichtet, dass der Arbeitsplatz ein Ausbeutungsplatz ist und ihr davon abhängig. Wer sich also hinstellt und sagt, mein Arbeitsplatz ist mein Ein und Alles, für den tue ich alles, der bekennt sich zu einer Rolle als dienstbare Kraft, die ihm selber schädlich ist. Es wäre eine gute Abweichung, wenn man sich klar machen würde, das Bedürfnis nach Arbeit, das ist überhaupt völlig schräg. Weil nur in dieser Gesellschaft, wo man ins Elend fällt, neben tausendfach toll produzierten Gütern, wo das Arbeiten immer leichter wird, nur dann kommt man überhaupt auf die Idee, Arbeit, das wär's doch. Da stellt sich doch die Frage Arbeitslosigkeit. Man muss einen Moment überlegen, statt werde ich arbeitslos, wo kommt Arbeitslosigkeit eigentlich her?
Du hast zu lange gelabert. Deswegen muss ich diese Frage für heute offen lassen. Verspreche aber, dass ich bei nächster Gelegenheit das nachreiche. Kann man eine wunderbare Dienstleistung an die werte Schülerschaft daraus machen, nämlich die endgültige Antwort auf die alte Besinnungsaufsatz-Thematik Fluch und Segen der Technik, das wäre das gewesen. Aber wir müssen stattdessen einigermaßen zielstrebig auf das Fazit der Sendung zusteuern. Das will ich jetzt probieren und nur Folgendes noch anführen als Material für die Lage der arbeitenden Klassen am Standort Deutschland 2006. Ich lese hier in der Frankfurter Rundschau vom 18.04. Folgendes, Zitat: Millionen Menschen in Deutschland arbeiten zu Löhnen, die ihre Existenz nicht sichern können. Zu Niedriglöhnen arbeiten in Deutschland nach Schätzungen des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung rund 18% aller Erwerbstätigen, etwa 3,7 Millionen Menschen, 60% davon mit abgeschlossener Ausbildung oder Studium. Die untersten Tariflöhne liegen nach einer Übersicht der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände zwischen 3,06 Euro je Stunde, Friseurhandwerk Sachsen, und 7,59 Euro, Wach- und Sicherheitsgewerbe Baden-Württemberg. Zitat Ende. Also bei uns wird nichts verschwiegen. Millionen Menschen in Deutschland arbeiten zu Löhnen, die ihre Existenz nicht sichern können. Tja. Und die niedrigsten Tariflöhne, also die von der Gewerkschaft hochoffiziell gebilligten, unterschriebenen, abgesegneten, die liegt bei 3,60 Euro die Stunde. Okay. Ja. Da kommen bei den heutigen Mai-Veranstaltungen auch die Festredner vom DGB durchaus daher und sagen, das ist scheiße. Also scheiße, das drücken sie natürlich viel vornehmer aus. Nämlich so, zu solchen Niedriglöhnen kann man endgültig nicht mehr menschenwürdig leben und arbeiten. Der Andreas hat vorhin schon mal darauf hingewiesen. Ich will mir das Motto des 1. Mai von Seiten des DGB jetzt auch nochmal zunutze machen, um das Fazit anzupeilen. Das Motto des 1. Mai von Seiten des DGB, das offizielle Motto, heißt: Deine Würde ist unser Maß. Deine Würde ist unser Maß. Übrigens, das ist im Wesentlichen dasselbe Motto wie letztes Jahr schon mal. Das gefällt dem DGB offensichtlich saumäßig ausgezeichnet. Deine Würde ist unser Maß. Ja, wahrscheinlich denkt der DGB da sogar, er hätte damit einen Trumpf in der Hand, weil die Würde des Menschen steht ja sogar im Grundgesetz und er denkt sich wahrscheinlich, er hätte den Staat dann da auf seiner Seite, wenn er Lohnarbeit mit gefährdeter Menschenwürde in Zusammenhang bringt. Ja, bloß aufgepasst, kann ich da nur sagen. Denn unsere Staatsform, die auf die Menschenwürde so viel gibt, die lässt ja auf der anderen Seite überhaupt gar keinen Zweifel darüber, was es mit der Menschenwürde so auf sich hat. Die Menschenwürde ist ungefähr die schäbige Restgröße, die Leuten zugebilligt wird, denen alle Mittel für ein anständiges Leben abgenommen sind. Das weiß man doch daher, dass, naja, es gibt Gerichtsentscheidungen in der Bundesrepublik Deutschland, die sagen zum Beispiel, die unterste Grenze der Menschenwürde ist dann erreicht, wenn ein Gefangener im Gefängnis weniger als, ich weiß nicht was, 3,5 Quadratmeter Zellengröße hat. Oder, um ein näherliegendes soziales Beispiel zu nehmen, es weiß ja jeder, die Menschenwürde hat eine materielle Entsprechung. Auch das ist juristisch ausgearbeitet. Und die materielle Entsprechung der Menschenwürde ist der Sozialhilfesatz, um den eh und je so kleinlich herumgerechnet wird. Und wo dann da ein Warenkorb herauskommt, das ist der Saugraust. Also liebe Leute, die Menschenwürde ausgerechnet als Regelgröße für Lohnarbeit, für Arbeit und Leben, was in Ordnung geht, zu nehmen. Das ist ja wohl so ungefähr das allerletzte, worauf man verfallen kann. Die Menschenwürde, naja, die hat dann auch im Lichte der Gewerkschaft so ihre Denkmäler, die wird dann auch mit der sozialen Gerechtigkeit immer zusammengebracht. Was das wert ist, auch dazu kann man in aller gebotenen Kürze aber ziemlich schlagend Folgendes vermelden. Heute Abend wird in der Koalitionsrunde angeblich zwischen CDU, CSU einerseits und SPD andererseits über die sogenannte Reichensteuer gerechnet. Naja, Reichensteuer ist ein Denkmal der sozialen Gerechtigkeit, das hat sich gewaschen, weil die Erfinder, in dem Falle die SPD-Heinis, die sprechen klipp und klar aus, warum sie die Reichensteuer haben wollen. Die wollen sie deswegen haben, damit die Zumutungen, die sie für die Armen noch in petto haben, von denen leichter geschluckt werden. Das ist die hochoffizielle Begründung. Also, liebe Leute, lasst die Finger von Menschenwürde und sozialer Gerechtigkeit. Das führt in die Irre, wenn es darum geht, die ewig und drei Tag vom Standort geschädigten Interessen von Arbeitern und Arbeiterinnen zur Kenntnis zu nehmen und daraus was zu machen. Mein Fazit heißt also ungefähr folgendermaßen. Der erzmarktwirtschaftliche Grundsatz, dein Lebensunterhalt, der Lohn, ist für deinen marktwirtschaftlichen Auftraggeber eine Kost und gehört sich gesenkt und gering gehalten. Dieser erzmarktwirtschaftliche Grundsatz, der charakterisiert sehr schön, also sehr schlecht, wie die Lohnarbeiter und Lohnarbeiterinnen in der Marktwirtschaft überhaupt vorkommen und vorgesehen sind. Es ist eine einzige Unvereinbarkeitserklärung der herrschenden ökonomischen, politökonomischen Interessen mit den Interessen von Lohnarbeitern. Praktisch erfahren die Lohnabhängigen die Unvereinbarkeit von Marktwirtschaft und ihrer Lebenslage am eigenen Leibe. Haben wir jetzt 2 Stunden Beispiele aufgeführt. Damit nicht genug, propagandistisch sagen alle maßgeblichen, Verantwortlichen und Sachverständigen des Standorts Deutschland, und das muss auch genau so sein, anders geht es überhaupt gar nicht. Der Standort Deutschland, der lebt von dem Verzicht, den er den Lohnarbeitern antut. Und irgendetwas Besseres wird nicht versprochen. Im Gegenteil, bei Gelegenheit der, wie das so verlogen heißt, der Reform des unfinanzierbar gewordenen Sozialstaats, da wird den Lohnleuten, Xaver Löhner und Anna Angestellt, ja schließlich bedeutet, dass sie ihre besten Tage längst hinter sich haben. Also komme ich zu dem Befund. Lieber Xaver Löhner und liebe Anna Angestellt, so kann es nicht weitergehen. Wir sehen eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder gewöhnen sich die Lohnabhängigen ab, dass sie Bedürfnisse haben, Das müssen sie dann ganz mit sich abmachen. Oder sie gewöhnen den Machern des Standorts Deutschland ab, ihre Bedürfnisse und Interessen ewig zu schädigen. Dazwischen scheint es nichts zu geben.